Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Mal sehen, ob das jetzt hier so geht und hält. Die Schwester Doris hat es ja schon angekündigt, Musiker in Eidlingen, also es wird hoffentlich viel gesungen. Sie haben ja wunderbar schon angefangen und mitgesungen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, hier in Villingen zu sein und an so einem herrlichen Sommermorgen, das ist doch ein Geschenk, und dann lauter so sommerlich gekleidete Menschen, die ich zwar durch meine Lesebrille fast nicht erkenne, aber so das Gesamtbild ist absolut morgenglänzerisch und freundlich. Also wir freuen uns sehr und ich habe gedacht, was sage ich denn in Villingen oder was für ein Thema können? Ich war schon so oft hier, dass mir die Gefahr besteht, ich würde mich immer wiederholen. Und deswegen habe ich gedacht, ich schaue mal auf die Textlesung, die heute für den Sonntag vorgegeben ist. Und das ist das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Und habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich mit Ihnen lesen. Und lese mal Lukas 14, da steht das, Lukas 14, ab Vers 16. Er aber sagte zu ihm, zu einem Mann, der ihm angesprochen hat, ich sage was darüber. Er aber sagte zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl. Und der lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn ist alles bereit. Da fingen sie alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagt, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagt, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel, die Lahmen und die Blinden herein. Und der Knecht sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Platz da. Da sagte der Herr zum Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und auf die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wenn ich in dem Gleichnis aus Lukas 14, wenn ich diesem Gleichnis einen Titel geben dürfte, dann würde ich sagen, eine groteske Geschichte. Ich weiß nicht, ob Ihnen das beim Lesen so aufgefallen ist. Was für eine Geschichte. Viele der Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, sind uns ja bekannt. Wenn wir sie hören oder lesen, da wundern wir uns oft gar nicht mehr darüber, dass viele von ihnen wirklich grotesk und ungewöhnlich sind. Wollte Jesus damit etwas Ungewöhnliches sagen? Wir wollen uns nicht an die Gleichnisse gewöhnen, sondern genau hinhören, um nichts zu verpassen, was Jesus sagen will. Hier einige andere Beispiele, bloß um mal zu sehen, es ist nicht das einzige groteske Gleichnis. Zum Beispiel das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Können Sie sich das vorstellen, welcher Bauer würde 3/4 seines Saatgutes verplempern, verschwenden, nur um von dem restlichen Viertel die Ernte zu erwarten? Das macht doch kein vernünftiger Bauer, macht das sowas. Oder wer würde um Mitternacht bei seinem Nachbarn klingeln wegen 3 kleiner Fladenbrote? Kennen Sie die beim Türken, die kleinen Fladenbrötchen? Der um Mitternacht den Nachbarn aus dem Bett scheuchen, weil überraschend ein Gast gekommen ist. Das würden wir doch nicht machen, sowas. Oder welcher junge Mann würde sein ganzes Erbe verjubeln, anstatt sich darauf eine Existenz aufzubauen? Oder welcher Chef würde seinen Buchhalter dafür loben, dass er Rechnungen fälscht, um dadurch seine, nämlich des Buchhalters, Betrügereien zu vertuschen? Also das wäre ja hier geradezu Hehlerei. Welcher Richter würde dem Drängen einer armen Witwe nachgeben, weil er Angst hat, sie könnte ihn tätlich angreifen? Kein Richter hat davon einer alten Frau Angst. Welcher Arbeitgeber würde seine Mitarbeiter so ungerecht behandeln, dass er ihnen trotz unterschiedlicher Leistung den gleichen Lohn zahlt? Lukas 19. Heutzutage fordern natürlich manche Politiker das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Aber es gibt noch mehr Beispiele, wo man sich einfach wundert, was Jesus für Geschichten erzählt hat. Jedes Mal ist es wichtig herauszuhören, was Jesus eigentlich damit sagen will. Warum erzählt er so eine merkwürdige Geschichte? Warum übertreibt er so offensichtlich? Jesus war ein Erzählkünstler. Er wollte die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer fesseln und weil er ihnen zeigen wollte, dass die Geheimnisse Gottes so groß sind, dass Menschen sie normalerweise gar nicht verstehen würden, deswegen wollte er sie auf besondere Weise darstellen. Er wollte das sagen, worauf keiner sonst gekommen wäre. Unser Text heute aus Lukas 14 ist nun auch so eine groteske Geschichte. Haben wir uns schon daran gewöhnt? Ja, das kennen wir doch. Wer würde denn die persönliche Einladung zu einem großen Bankett, zum Beispiel mit dem Bundespräsidenten oder mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten oder mit der Queen zum Beispiel oder mit Charles und wie heißt die andere Frau? Wer würde denn so eine Einladung ausschlagen? Wegen irgendwelcher unlogischer privater Termine. Man besichtigt doch abends keinen Acker. Man schaut doch nicht abends die Ochsen an, ob die gut sind. Der sagt, ich muss die Ochsen testen. Wieso abends? Und kommt doch nicht so plötzlich ein Hochzeitstermin ins Haus geflattert. Als Jesus damals die Geschichte erzählte, da saß er selbst gerade als Gast beim Abendessen im Haus eines Pharisäers. Die Pharisäer achteten ja genau und ganz treu auf die Einhaltung von Gottes Geboten in ihrem Leben und im Volk. Und sie sprachen auch gern über das, was ihnen dabei wichtig wurde. Sie pflegten gehobene Gesprächskultur. Um ihren Unterhaltungen ging es nicht um Gesundheit oder was weiß ich, irgendwelche Themen, sondern um das Reich Gottes. Weil manche von ihnen waren ja vielleicht schon mal in Jerusalem, wir waren mal an einem Sabbat an der Stadtmauer entlang gelaufen und da laufen so in ihren langen Gewändern, die manche Orthodoxen ruhen mit ihren Helmen auf, passt überhaupt nicht ins Klima, und sie diskutieren und sie haben Gespräche, ganz ernsthaft. Sie schauen nicht nach links oder rechts, sondern sie sprechen ernsthaft, wahrscheinlich über irgendwelche Gebote Gottes. Hier im Bericht saß nun eine Gruppe von ihnen, von diesen Pharisäern, beim Tischgespräch mit Jesus. Sie hatten Dinner mit Jesus. Und Dinner mit Jesus heißt, Jesus teilt das Brot des Lebens aus. In den Versen 1 bis 14, die in dem Gleichnis vorausgehen, wird berichtet, dass unter den Gästen ein kranker Mann war. Lukas, der gelernte Arzt, der nennt diese Krankheit Wassersucht. Vielleicht war es eine Nierenerkrankung, vielleicht gibt es Mediziner unter uns, die das besser erklären können. Diese Krankheit war für Jesus eine Vorlage für einen Gesprächseinstieg. Er wusste natürlich, dass er von den Pharisäern belauert wurde. Aber er war nicht in der Defensive, sondern er gab das Thema vor. Wie immer, wenn ihn die Pharisäer und später auch Pontius Pilatus bedrängen, in eine andere Richtung zu gehen, Jesus gab immer das Thema vor. Er begann das Tischgespräch und fragte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Er bekam keine Antwort. Und was tut er? Er heilt den Kranken. Die Pharisäer schwiegen. Sie schwiegen weiter. Sie schwiegen die ganze Geschichte hindurch. Jesus nutzt die peinliche Situation und erzählt ihnen von den Geheimnissen und Ordnungen in Gottes Reich. Dinner mit Jesus. Ich staune bei allen vier Evangelien immer wieder, wie viel Zeit Jesus damit verbracht hat, seinen Gegnern das Evangelium zu erklären, seine Messianität zu offenbaren. Hier im Bericht wurde einer der Zuhörer davon so sehr bewegt, dass er sagte, glückselig ist, wer das Brot im Reich Gottes ist. Dieser eine erkennt, wenn auch noch vage, glückselig, wer an der Tischgemeinschaft mit Gott teilnehmen darf. Einer. Warum eigentlich nur einer? Es war doch eine größere Runde. Wir waren vorige Woche in der Oberlausitz. Wir hatten da verschiedene Einsätze und hinterher fragten wir uns, ob bei diesen fünf Veranstaltungen irgendeiner angesprochen wurde. In Löbau, da sagte zum Beispiel einer hinterher, ich brauche einen Seelsorger. Ich fragte ihn, ob er einen hat. Ja, er hat drei Menschen in der Gemeinde, die er ansprechen könnte. Wunderbar. In Görlitz waren überhaupt nur 10 Besucher da. Es gibt auch große Veranstaltungen da, aber es waren bei uns eben nur wenige da. Aber ein Ehepaar kam hinterher zu meiner Frau und sagten, wie sie freuen sich so sehr, dass sie gerade die Bibel entdecken. Immerhin die einen. Hier bei Jesus war es einer. Vielleicht waren die anderen zu schüchtern. Diesem einen jedenfalls erzählt Jesus nun das Gleichnis. Ab Vers 16. Ich lese das nochmal vor, ab Vers 16. Er aber sagte zu ihm, nämlich zu diesem einen, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Da fingen sie alle miteinander an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagt, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagt, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel, die Lahmen und die Blinden herein. Und der Knecht sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Platz da. Da sagte der Herr zum Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. In dem Gleichnis kommen 2x5 unterschiedliche Gruppen von Menschen vor. Die erste Gruppe ist, jetzt müssen Sie etwas aufpassen, denn ich werde nachher ein bisschen danach fragen. Also die erste Gruppe ist erstens der Gastgeber, zweitens sein Knecht, drittens ein Grundstücksmakler, viertens ein Viehhändler und fünftens der Bräutigam oder der Familiengründer. Alle gehörten zur gehobenen Mittelschicht. Und es waren immer nur einer. Ein. Im zweiten Teil sind es wieder 5. Die Armen, die Krüppel und Kranken, die Lahmen, die Blinden und noch andere Leute, die zusätzlich eingeladen wurden und eigentlich gar nicht auf das Fest passten. Die waren im Plural da. Die Unterschicht. Komischerweise, die Frauen unter uns werden sich jetzt wundern, wieso hat Jesus hier nur von Männern gesprochen. Er saß in einer Gruppe von Pharisäern bei dem Abendmahl, das waren keine Frauen dabei. Wenn Frauen da gewesen wären, hätte er sicher auch Frauen in das Gleichnis eingebaut. Also entschuldigen Sie. Aber die Frage an uns hier, ob Mann oder Frau, wo würden wir uns in diesem Gleichnis sehen? In welcher Person würden wir uns wiederfinden? Also in diesen 2x5 Gruppen, wo würde ich hinpassen? Diese Frage wollen wir also im Hinterkopf halten. Ich stelle sie nachher nochmal. So wie dieser eine haben sich vielleicht manche der Eingeladenen heimlich nach einer Veränderung in ihrem Leben gesehnt. Oder sie haben heimlich Sehnsucht, auch mal zu diesem Fest eingeladen zu werden. Ich finde es super, dass Jesus hier im Gleichnis die Ewigkeit als Festmahl beschreibt. Ich habe schon gesagt, ich habe 2 Musicals über das Festmahl bei Gott geschrieben, Maryland und bis ans Ende der Welt und das Finale. Vielleicht haben Sie es hier oder da mal das eine oder andere gesehen. Jesus greift mit diesem Festmahl ein Bild aus Jesaja 25, Vers 6 auf, die den Pharisäern, dieses Bild müsste den Pharisäern in der Runde bekannt gewesen sein. Für uns ist es ein wunderbarer Beleg auch dafür, wie das Alte und das Neue Testament zusammengehören. Jesaja sagt also, und es wird der Herr der Heerscharen auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl bereiten, ein fettes Mahl, ein Mahl von alten Weinen, von fettigen, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Also der Jesaja macht hier sogar die Speisekarte auf und die Getränkekarte. Unglaublich, gell? Wunderbar. In Matthäus 22 erzählt Jesus eine ähnliche Geschichte wie in Lukas 14. Also wie die wir jetzt gerade uns anschauen. Matthäus 8 sagt er, dass Menschen aus allen Völkern, Rassen, Kulturen und aus allen Teilen der Erde an diesem Mahl teilnehmen werden. Was für eine Freude, was für eine Perspektive und was für eine Zukunft. Was für eine Berufung für alle, die sich darauf freuen und die durch Jesus von ihrer Sünde, also von der Trennung von Gott, errettet wurden. Festmahl, Festmahl, darauf kann man sich freuen. In Offenbarung 19, Vers 7 wird dieses Fest als Hochzeit des Lammes beschrieben. Also, jetzt müssen unsere Gesichter aufgehen. Wow, wir warten auf ein Festmahl. Die Einladung zum Fest wurde schon längst vorher verschickt. Die Gäste waren informiert. Keiner hat abgelehnt, also grundsätzlich abgelehnt, sondern nur der Termin stand noch nicht fest. Es gab kein Save the Date. Wir bekamen vor einigen Monaten eine Karte, stand drauf Save the Date. Das kam von einem ehemaligen Mitglied aus unserem Hauskreis, der wohnt jetzt woanders und er wollte uns mitteilen, dass am 2. Oktober seine Hochzeit ist. Save the Date, also haltet den Termin bereit. Das war aber hier nicht der Fall. Die Geladenen mussten also warten, mussten lange warten. Und was tut man, wenn man warten muss? Man sucht sich Ablenkungen oder alternative Beschäftigungen. Die Geladenen beteiligten sich am Wirtschaftsleben und an der Kultur. Wirtschaftsleben, da wurden Grundstücke erworben, Viehbestände vermehrt und diese Produktionsmittel sollten Wachstum bewirken. Kultur, das persönliche Glück, Ehe und Familie. Wenn Jesus das Gleichnis heute erzählt hätte, hätte er sicher auch von Künstlern gesprochen oder von Wissenschaftlern, von Pädagogen, von Sportlern oder Erzieherinnen oder was immer. Die Eingeladenen waren mit ihren Alternativen so beschäftigt, dass sie nicht mehr an das Fest dachten. Und weil der Termin sowieso nicht bekannt war, bestimmte nicht mehr die Einladung zum Fest ihr Leben und Denken, sondern sie waren von ihren Aufgaben und Hobbys völlig erfüllt. Sie hatten keine Zeit mehr für das Fest. Sie sagten ab, obwohl keiner ihrer Gründe eine terminliche Dringlichkeit hatte. Also ich habe schon gesagt, abends, war alles sehr fadenscheinig, was sie da erzählt haben. Die Liste ihrer wortreichen Entschuldigungen nimmt viel Platz in dem Gleichnis ein. Sie erwarteten natürlich, dass der Gastgeber ihren Ausreden glaubt und sie akzeptiert. Aber das war nicht so, denn dem Gastgeber war es nicht egal, ob die Gäste kommen oder nicht. Jesus sagt, da wurde der Hausherr zornig. Zornig ist ein schlimmes Wort in der Bibel, kommt oft vor. Der Zorn Gottes, zum Beispiel Römer 1, wird Zorn Gottes mit dahingegeben ausgedrückt. Das heißt, Gott lässt los. Ihr wollt nicht mit mir, jetzt müsst ihr ohne mich. Können Sie mal über unser Land nachdenken in der Beziehung zum Zorn Gottes dahingegeben? Wir wollen nur beten, dass es anders ist oder dass Erweckung kommt. Jesus sagt, der Hausherr würde zornig. Und spätestens ab hier wird klar, dass Jesus mit dem Gastgeber gemeint ist. Und dass er Gott damit meint. Vers 24 sagt, dass sie keine zweite Chance mehr bekommen werden. Denn ich sage euch, dass keinem der Männer, die eingeladen waren, das Abendmahl schmecken wird. Dabei hatten diese Leute ja gar nichts Schlimmes gemacht, sondern nur ihr Leben und ihre Familien und ihre Gesellschaft einfach so sich eingebracht. Sie hatten anständige Berufe ausgeübt, sie waren keine Verbrecher, die den Zorn des Gastgebers verdient hätten. Nein, sie waren alles ehrenwerte Bürger. Ich saß mal an einem schönen Sommertag auf einer Parkbank am Rhein. Wir hatten da gerade Gäste aus Paraguay und wir wollten denen den Rhein zeigen. Und meine Frau war mit den Gästen irgendwo rumgelaufen und ich saß auf der Parkbank neben einem alten Mann. Wir hatten ein kleines Gespräch und das verlief etwa so. Meine Frau ist so lieb und ließ den alten Mann, ich bin
der junge Mann.
Also, wir sitzen auf der Parkbank, der alte Mann. Wirklich ein schöner Tag heute.
Ja, aber das ist mir egal. Bin froh, wenn das alles hier mal vorbei ist.
Was? Wie meinen Sie denn das?
Ach, Jetzt habe ich lange genug gelebt.
Okay, wenn man weiß, wo man dann hingeht, dann ist das ja gut. Ich meine, wenn man weiß, dass man in den Himmel gehen wird.
Ja, das wäre schön, aber ich glaube nicht, dass ich in den Himmel komme.
Hä? Glauben Sie nicht an Gott? Kennen Sie Jesus nicht?
Nein, das ist mir ganz egal.
Aber Sie können doch in der Bibel lesen oder in den Gottesdienst gehen.
Ach, der Gottesdienst fängt bei uns schon immer 9:30 an. Ich schlafe immer bis 9:30.
Das ist aber ein verantwortungsloser Umgang mit Ihrer Zukunft und mit Ihrer Ewigkeit.
Das ist mir egal.
Dann wurden wir unterbrochen. Meine Frau kam mit den Gästen zurück und ich konnte das Gespräch nicht fortsetzen. Leider hatte ich damals immer wieder oder auch danach immer wieder ähnliche Gespräche, die oft auch so ähnlich ausgingen. Ha, wo ist man's? Oder darüber mache ich mir keine Gedanken. Und dem Wort egal wird auch häufig noch hinzugefügt, der kleine Satz, ha, es kommt, wie es kommt. Aber Jesus sagt, dass es Gott nicht egal ist, ob dieser alte Mann oder ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Das zeigt der Zorn des Gastgebers. Der Zorn zeigt, es ist ihm nicht egal. Und weil es ihm nicht egal ist, kam Jesus auf die Erde, um uns die Teilnahme am großen Festmahl zu ermöglichen. Damals sagte er, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Wer sein Wort hört und ihm glaubt, kommt nicht ins Gericht. Was für ein Wort. Warum war es dem alten Mann auf der Parkbank egal? Warum war es den tüchtigen Männern im Gleichnis egal, ob sie am Fest teilnehmen? Warum wird die Einladung zum Fest bis heute von so vielen ausgeschlagen? Und nun gilt die Einladung natürlich auch uns, für uns alle. Bis zu seiner Wiederkunft gilt das Wort von Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder der wird nicht hinausgestoßen. Ich habe vor 53 Jahren diese Einladung angenommen. Übrigens habe ich schon vorher in Aidlingen angefangen und bin dann in der Folge zu Jesus gekommen. Also 53 Jahre angenommen. Und seitdem weiß ich, dass es nicht so kommt, wie es kommt, sondern dass es so kommt, wie Jesus es will. Und vor allem weiß ich, dass Jesus kommt, der Weltvollender. Heute können wir die Einladung noch annehmen. Heute ist eine gute Gelegenheit dazu. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen. Hat sich schon irgendjemand im Gleichnis irgendwo gefunden? Sie brauchen es jetzt nicht laut sagen. Der Gastgeber bleibt nicht bei seinem Zorn. Er hat das Fest geplant und es wird auf jeden Fall stattfinden. Und wenn die geladenen Gäste nicht kommen wollen, dann steht der Platz eben anderen zur Verfügung. Was auffällt ist, auf einmal ist viel mehr Platz. Es kommen ja viel mehr und da war immer noch Platz. Es ist plötzlich viel mehr Platz in dem Festsaal als diese ersten 5 Hansel, die hätten kommen sollen. Die Bibelleser, die wissen vielleicht, dass Jesus mit den geladenen Gästen, also den ursprünglich geladenen Gästen, die Juden als Gottes erwähltes Volk meint. Sie wären die Ersten gewesen und er saß ja auch hier mit den Pharisäern, mit Juden zusammen, die Elite. Sie sprachen hier auch, wie bei anderen Gelegenheiten, mit ihm über Gott. Aber von Anfang an haben sie bezweifelt, dass Jesus der Messias sein könnte. Ihre Erwartungen waren anders, obwohl Jesus genau so kam, wie es im Alten Testament beschrieben wurde. Warum sind sie zum Beispiel nicht zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem gegangen? Obwohl sie wussten, dass der Messias dort geboren wird. Sie hätten doch eigentlich mitrennen müssen. Sie haben es sogar dem Pharao erklärt, dort wird er geboren. Und dann bleiben sie daheim hocke. Warum sonst ließen sie ihn einige Wochen nach diesem Dinner aus Lukas 14 durch die Römer kreuzigen? Dass die Juden als Gottes Volk am Ende der Zeiten doch noch eine Gelegenheit zur Umkehr bekommen werden, gehört zu den wunderbaren Geheimnissen der Gnade und Erwählung Gottes. Wir wollen uns aber davor hüten, mit den Fingern auf die Juden zu zeigen. Stattdessen müssen wir uns fragen, ob wir als Christen oder als sogenannte Christenheit nicht die Einladung zu Gottes Fest auch ausgeschlagen haben. Die Kirchengeschichte ist ja eine Geschichte voller Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Sie strotzt von Irrlehren und falschen Entscheidungen. Sie ist geprägt von Christenverfolgung und zum Teil von Christen, die andere Christen verfolgt haben. Von Kumpanei mit den Mächtigen, von Anpassungen an den jeweiligen Zeitgeist. Aber mitten in diesen grauenhaften Tragödien der Geschichte hat Gott immer wieder Gnade und neue Anfänge geschenkt. Zum Beispiel vor ca. 600 Jahren durch Jan Hus und die böhmischen Brüder, deren Spuren wir gerade in der Oberlausitz etwas sehen konnten. Oder durch die Reformatoren vor 500 Jahren. Reformation, das Wort Gottes wieder neu entdeckt. Man muss denken, dass über Jahrhunderte die Menschen gar keine Bibel hatten, nicht einmal lesen konnten. Die konnten nur die Bilder anschauen. Oder durch Zinzendorf und die Herrnhuter vor 300 Jahren mit ihren Kontakten zu Wesley und zur englischen Erweckungsbewegung. Und das alles spüren wir noch. Und das durch die Wesley-Bewegung und Zinsen, also die dann zusammen waren, sogar die Abschaffung des Sklavenhandels bewirkt wird. Also riesige Aufwirkungen damals durch Christen und trotzdem waren es immer nur Zeichen. Aber zurück zum Gleichnis. Da war ja noch einer, der bis jetzt nur als Randfigur erwähnt wurde. Im Schlussteil des Textes bekommt er aber noch einmal so richtig Arbeit und muss rennen. Es ist der Knecht des Gastgebers. Am Anfang der Geschichte muss er nur die Einladung verteilen. Er hat einen Bodendienst auszuführen, gewissermaßen einen Routinejob. Aber gegen Ende der Geschichte setzt der Gastgeber alles auf ihn. Er soll dafür sorgen, dass das Fest voll wird. Ein bisschen komisch, gell? Ein Knecht soll dafür sorgen, dass das Fest voll wird. Geh schnell auf die Straßen und Gassen und führe die Armen und Krüppel und die Lahmen und die Blinden herein. Geh schnell, also renn los und führe, wen? Jetzt die Mehrzahl, die Armen, die Lahmen, die Krüppel, die Blinden. Keine repräsentativen Leute. Wenn ich mir die Situation des Knechts vorstelle, frage ich mich, würde ich sowas gern machen? Und hätte der Knecht das angeblich von Luther stammende Wort gekannt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch meinen Apfelbaum pflanzen. Hätte der Knecht diesen Satz gekannt, wäre er dann auch noch losgelaufen, um zum Fest einzuladen, oder hätte er nicht lieber seinen Vorgarten gepflegt oder ein Apfelbäumchen gepflanzt? Zum Glück kannte er diesen Satz nicht. Und zum Glück stammt dieser Satz auch nicht von Luther. Laut Wikipedia soll er erstmals in den 1940er Jahren aufgetaucht sein, und zwar zum Trost für die Kriegerwitwen. Ist doch mal gut, das zu wissen. Wahrscheinlich haben Sie den Satz auch schon gebraucht oder gehört. Jesus war der wirkliche Gastgeber und der schickt seine Knechte nun nicht zum Pflanzen von Apfelbäumen, also zu ihren Alltagsgeschäften oder auf die Erfolgsleitern oder in die Börsensäle oder auf die großen Erfolgsbühnen oder in die Chefetagen. Nein, der Knecht von Jesus oder die Knechte von Jesus sollen auf die Straßen und Gassen gehen. Im Parallelgleichnis heißt es, dass er zu ihnen sagt, sie sollen an die Hecken und Zäune gehen. Dort sollen die Menschen zu seinem Fest einladen. In unserer Gemeinde gibt es einmal im Monat ein sogenanntes Go-Gebet, also Go, gehen und beten. Da treffen sich Leute zum Beten und gehen dann in die Innenstadt, um Passanten anzusprechen und um ihnen etwas von Jesus zu sagen. Ich dachte schon länger, also das sollte ich mal ausprobieren und da mal mitgehen. Straßen und Gassen, das steht ja in unserem Gleichnis. Also vor 2 Wochen war es dann soweit. Ich zog mit in die Stadt, je 2 und 2. In meiner Gruppe waren wir aber zu dritt. Auf meine ängstliche Frage, wie macht man denn das? Man kann doch nicht einfach Leute ansprechen. Da meinte einer, schau einfach mal zu, das ergibt sich schon. Tatsächlich hatten die beiden anderen ziemlich schnell ein Gespräch mit einem Pärchen. Ich wartete daneben und dachte, na, das kann ich nicht. Dann ging eine Frau aus dem Zweierteam mit mir mit und ich hatte immer noch keine Freiheit, jemanden anzusprechen. Ich habe die Leute alle geschaut und alle hatten irgendwas vor und ihre Verkaufstaschen und ich weiß auch nicht. Plötzlich stand ich vor einem Rollstuhlfahrer. Er sah etwas verwahrlost aus und schmutzig. Der konnte wenigstens nicht weglaufen. Ich sagte, das ist ja toll, wie Sie sich hier fortbewegen. Er konnte nur sehr undeutlich sprechen, aber er zeigte uns seine Technik der Fortbewegung. Also mit den Händen und mit den Füßen hat er sich auch immer nach hinten und so. Und dann sprach er von seiner Parkinson-Erkrankung und dass er katholisch sei. Wir gaben ihm ein Markus-Evangelium. Das wollte er auf jeden Fall lesen, denn lesen könne er. Wir haben dann für ihn gebetet. Er bedankte sich sehr herzlich dafür und auch, dass wir ihn angesprochen haben. Da habe ich gedacht, na, so schwer war es jetzt auch nicht. Und es war ja die Lahmen stehen doch da irgendwo, gell? Tja. An dem Abend sprachen wir noch mit 3 weiteren Leuten. Es waren fast immer Ausländer. Komischerweise waren das alles Eritreer jedes Mal. Mit 2 von ihnen konnten wir auch beten. Eine Frau, auf die bin ich aufmerksam geworden, weil die schob auch einen Rollstuhlfahrer und die sang wunderschön mit einer ganz schönen, ausgebildeten Stimme ein christliches Lied, was ich auch kannte, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie singen aber schön und stellte sich raus. Und dann kam eine Fahrradfahrerin und sang auch mit. Und dann kam ein bisschen ins Gespräch, die Fahrradfahrerin war aus einer anderen Gemeinde und diese Frau hat uns dann ein bisschen ihre Geschichte erzählt und es ging ihr miserabel und dann haben wir mit der Frau auch gebetet, weil sie so schön gesungen hat. Für mich war das jedenfalls ein guter Einstieg in das Kapitel Straßen und Gassen. Jesus schickt uns ja eher selten auf die großen Bühnen oder an die großen Kanzeln, sondern zu Einzelnen, zu Unansehnlichen eben und zu Unappetitlichen. Die will er beim Fest haben. Also ich denke mal, wenn solche in die Gemeinde kommen, die würden oder aus der Gemeinde ein Lazarett machen. Und wären wir bereit, unsere Gemeinden als Lazarett auszustatten oder lieber doch als Festsaal? Aber noch sind wir ja noch nicht im Festsaal. Also statt Straßen und Gassen sagt er was? Hecken und Zäune. Ob er dabei an unsere Nachbarn denkt? Meine Frau und ich merken, dass wenn wir für unsere Nachbarn beten, Jesus irgendwann auch Gelegenheiten für ein Gespräch schenkt. Oder um ihnen eine Einladung weiterzugeben oder einen sinnvollen Geburtstagsgruß zu schicken. Wir haben seit vorigem Jahr einen Rasenroboter. Tolle Sache, wenn man älter wird. Die Nachbarin hat sich beteiligt, also der fährt hin und her und es war ein Problem. Und dann kam der Nachbar und hat mir geholfen mit dem Problem. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist doch schön, wenn man so einen Roboter hat. Da hat man viel mehr freie Zeit. Was macht man jetzt mit der freien Zeit? Er sagte, da hat die Frau neue Aufgaben. Die Frau war dabei und sagte, was hat er gesagt? Hat er wieder gemeckert. Ich sagte, nein, das war ein Kompliment. Aber ich habe ja erzählt, dass ich in der Oberlausitz vor ein paar Tagen auch über freie Zeit für ältere Leute gesprochen habe, die ja nicht mehr arbeiten müssen, haben viel mehr freie Zeit zum Bibellesen. Und da ging so ein kleines Blitzen durch ihr Gesicht und sie hat es verstanden und auch positiv aufgenommen. Da haben wir gedacht, so ein kleines Stückchen sind wir vielleicht weitergekommen an der Stelle. Was will uns nun Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Das hängt natürlich davon ab, mit welcher Person wir uns identifizieren. Sollte es der Knecht oder dann in diesem Fall die Magd, die Knechtin sein, dann will er uns sagen, dass sein Auftrag, auf die Straßen und Gassen zu gehen oder an die Hecken und Zäune zu gehen, allerhöchste Priorität hat. Das will das Gleichnis sagen. Das ist die Priorität. Der Termin für das Fest steht fest, auch wenn er uns noch nicht bekannt ist. Und dieser Termin bzw. das Fest wurde nicht verschoben und es wurde nicht abgesagt. Darum muss der Knecht hin und her rennen, denn es war wirklich dringend. Jesus hat dieses Gleichnis sicher nicht deshalb erzählt, damit wir uns nun gemütlich zurücklehnen und auf den Beginn des Festes warten. Schön, dass das bald kommt und wir pflanzen unser Apfelbäumchen. Nein, natürlich dürfen wir uns freuen, aber ich glaube, er wollte 2 Punkte unterstreichen. Der erste Punkt ist eine Warnung. Richtet euch nicht gemütlich ein und passt euch nicht an diese Welt. Bleibt bereit für das Fest. Habt das Fest immer im Blick. Weil die hatten das vergessen, die mit ihren Entschuldigungen, hatten das Fest einfach vergessen. Matthäus 24, 42 sagt er, darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Seid wachsam. Und Petrus schreibt ganz ähnlich, 1. Petrus 5, seid nüchtern und wachsam. Unser Blick soll auf die Ewigkeit gerichtet bleiben und die Ewigkeit soll unser Leben bestimmen. Dazu das nächste Lied, Brich herein, süßer Schein. Das war eins der Lieblingslieder meiner Mutter. Wir haben das jetzt auch mal von alten Freunden aus meinem Geburtsort gehört, wie meine Mutter das damals schwer hatte mit 4 Kindern und als Kriegerwitwe. Und das Brich herein, das war für sie auch ein, der Blick in die Ewigkeit war für sie immer ganz wichtig. Das Zweite, was Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen möchte, so höre ich es jedenfalls heraus, ist eine Aufforderung zur Mission. Es ist eigentlich ein Missionsgleichnis, ein Missionsauftrag. Nicht die Makler, die Kaufleute, die Glücklichen und die Erfolgreichen sollen uns als Beispiel dienen, sondern der, was soll unser Beispiel sein? Der Knecht oder die Magd, wollen wir. Der Knecht soll unser Beispiel sein, der hin und her rannte, unermüdlich die Aufträge seines Herrn ausführt. Auf den Straßen und Gassen, auf den Hecken und Zäunen, wo immer er Möglichkeiten sieht. Manche haben sicher auch die Nachrichten von der Stuttgarter Konferenz für Weltmission verfolgt, vor 2 Wochen. Dort hatte Yassir Erik, das ist der Leiter von Communio Messianica, das ist ein Zusammenschluss von aus dem Islam kommenden Gläubigen, Jesus-Nachfolgern, die nicht in die normalen Kirchen reingehen können, um die Kirchen nicht zu gefährden, aber auch, weil das irgendwie nicht passt, aus kulturellen Gründen. Weltweit, diese vielen Moslems, die zurzeit zum Glauben an Jesus kommen, auf ganz wunderbare Weise. Und der hat auf dieser Weltkonferenz in Stuttgart gesagt, dass es in Deutschland momentan keine Verfolgung für Christen geben würde, weil, warum? Weil die Kirchen schlafen. Viele Christen würden materiellen Wohlstand dem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus vorziehen. Wenn wir das auf unser Gleichnis beziehen, bedeutet das, dass wir uns ganz neu wachrütteln lassen müssen. Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, ein Lied für die Deutsche Indianer-Pioniermission, die DIPM, zu schreiben. Ich fragte einen der Indianermissionare, den ich in Paraguay kennengelernt hatte, was denn in dem Lied gesagt werden soll. Er meinte, in dem Lied soll davon gesungen werden, wie Missionare Gottes Wirken sehen, wie sie Zeichen und Wunder erleben, wie Kranke geheilt werden und wie Indianer, ich sehe Indianer oft vor mir als zahnlose und unappetitliche Leute, wie Indianer neues Leben gefunden haben. Und dass einmal dort beim Fest alle die Einladung angenommen haben, Gott preisen werden. Also die Indianer, die vielen Afrikaner, die vielen, die aus dem Islam zum Glauben kommen, hoffentlich auch viele Deutsche und Europäer, dass wir dort auf dem Fest den Gastgeber Gott preisen werden. Schwester Doris bittet mich, dass ich beten soll und dass wir dann zusammen das Vaterunser beten. Machen Sie das stehend oder sitzend oder wie Sie können, wie Sie wollen. Okay. Herr Jesus, wir wollen dich preisen, unseren Herrn, den großen Gastgeber, der so Unbegreifliches tut und einlädt zum großen Fest zu dir, dass du Menschen aus allen Völkern und Stämmen, aus allen Straßen und Gassen, aus den Hecken und Zäunen, unseren Nachbarn, Menschen in unserem Land, viele, die in unser Land kommen, viele andere, die in anderen Ländern sind, dass du einlädst, damit dein Fest voll wird. Und wir haben uns ein Stück weit heute Morgen gefreut auf dieses Fest und auf deine Herrlichkeit, auf deine Ewigkeit, die unseren Füßen Kraft und Mut gibt und dass wir mit diesem Glanz aus der Ewigkeit auch den Mut haben, in unseren Tagen zu leben, aber dass wir uns nicht zurücklehnen wollen, sondern einladen und wir staunen über den riesigen Platz, der plötzlich da ist in deinem großen Fest, das Du willst, dass das Haus voll wird und dass am Schluss auch dein Volk Israel dazukommen wird. Wir preisen dich über deine Gleichnisse, über dein Erzählen und wie du so einladend dein Reich erklärt hast und uns mit hineinnimmst und dass du uns einlädst, das anzunehmen, Ja zu dir zu sagen und uns in Gebrauch nehmen zu lassen, deine Diener und Mägde zu sein. Herr, wir freuen uns, dass du uns das an diesem Morgen sagst und wie du uns jetzt mitnimmst und unser Leben reich und wunderbar machst, auch in dieser Woche hier in der Freizeit oder wo immer jeder jetzt hingeht. Und so wollen wir dich und den Vater gemeinsam anbeten mit dem Gebet, wie du es gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.